Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Antonio Tabucchi, einer der bedeutendsten Schriftsteller im heutigen Italien, ist am vergangenen Sonntag im Alter von 68 Jahren gestorben, in Lissabon, seiner langjährigen Wahlheimat. Wir haben hier auf DRS 2 davon berichtet. Ein literarisch so vielschichtiger wie politisch kluger und mutiger Autor. Weltruhm hat er unter anderem mit seinem Roman Erklärt Pereira erlangt über den Widerstand im Faschismus. Zur Erinnerung an Antonio Tabucchi wiederholen wir heute eine Sendung vom Herbst 2005. Antonio Tabucchi hat damals im Gespräch mit Hans-Ulrich Probst sein Buch Tristano stirbt vorgestellt und ausführlich über sein Schreiben gesprochen, über den Umgang mit dem Tod erzählt und Auskunft gegeben über die politische und kulturelle Situation Italiens. Antonio Tabucchi, der Autor in Porträt und Gespräch, eine Passage 2 Sendung von Hans-Ulrich Probst.
In Italia, al di là di alcuni autori che sono ottimi, eccetera, eccetera, mi sto accorgendo che in realtà viene usata adesso la letteratura non più come portatrice di civiltà, ma come portatrice di inciviltà. E questo è molto preoccupante.
Im heutigen Italien wird die Literatur nicht mehr als Trägerin der Kultur, sondern vielmehr als Trägerin von Unkultur benutzt, a par von einigen ausgezeichneten Autorinnen und Autoren. Und das ist höchst besorgniserregend. Antonio Tabucchi wird diese bittere Bilanz, die sich unter anderem auf die Aufnahme seines jüngsten, jetzt deutsch vorliegenden Romans Tristano Muore gründet, noch genauer erläutern. Der agile, scharfsinnige Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, Verfasser etwa des flirrenden indischen Nachtstücks oder des heiter-poetischen Totentanzes Lissaboner Requiem, einem breiten Publikum bekannt geworden mit seinem großartigen politischen Roman über zivilen Widerstand, Sostiene Pereira, erklärt Pereira, verfilmt mit Marcello Mastroianni, Antonio Tabucchi empfängt mich nicht in Italien, sondern in seiner ruhig gelegenen Studiowohnung mitten in Saint-Germain-des-Prés an der Rue de l'Université. Etwas verspätet zwar, aber desto herzlicher. Sono un po' distratto, gesteht er. Paris, wo er studiert hatte, ist jüngst zu seinem Drittwohnsitz geworden, wo der seit kurzem als Universitätslehrer Pensionierte gegenwärtig Studien für ein neues Buch betreibt. Neben seinem Elternhaus, unweit Pisa, hat Tabucchi in Lissabon eine Wohnung. Ja, Portugal ist für den mit einer Portugiesin verheirateten, auch als Übersetzer und Förderung des Werks von Fernando Pessoa berühmt gewordenen Autor, längst zur Wahlheimat geworden. Ja, Portugal hat ihm vor kurzem ehrenhalber das Bürgerrecht verliehen. Dieses Privileg, erklärt Tabucchi, über zwei gültige Pässe zu verfügen, während viele Menschen keinerlei Papiere haben, hinterlässt auch ein leichtes Unbehagen.
Adesso il Portogallo mi ha dato un passaporto.
D'onore.
Sì, però è un passaporto valido a tutti gli effetti, sono anche cittadino portoghese. Forse lascio leggermente a disagio perché ci sono molte persone oggigiorno che non c'è nessun paese che gli dà un passaporto. A me io ne ho addirittura due, sono molto privilegiato e capisco il privilegio e mi fa capire anche di più il fatto di avere due o tre paesi, come deve essere terribile non aver nessun paese e non avere nessun paese che ti accoglie. Ecco. Ho capito meglio anche questa dimensione.
Ich habe die Dimension dessen, was es bedeutet, kein Land zu haben, das einen aufnimmt, wie schlimm es ist, keinen Pass zu bekommen, noch besser verstanden, seit ich über zwei verfüge und zwei oder drei Heimatländer habe, erläutert Antonio Tabucchi. Trotz der engen Verbindung zu Frankreich und zu Portugal, wo auch Tochter und Enkelin leben, nimmt dieser Autor seit je starken Anteil an der Entwicklung der italienischen Gesellschaft und ermischt sich, ähnlich wie Umberto Eco, unerschrocken auch publizistisch ein. Sein jüngster Roman, Tristano Muore, Tristano stirbt, über den wir zunächst reden, er handelt wesentlich von italienischer Geschichte im 20. Jahrhundert. Ausgangspunkt für das Buch, erklärt Tabucchi, war eine Frage: Kann man ein Leben erzählen?
La prima idea è un'interrogazione. Se è possibile raccontare una vita, ecco. Se la vita è raccontabile.
Erörtert wird diese Frage nach der Erzählbarkeit eines Lebens von einem alten Mann und einem Schriftsteller. Dies ist der Plot. Tristano, das ist ein angenommener Name, Tristano ist ein nationaler Held. Ein Held der Resistenza, der gegen die Nazis gekämpft hat, einer, dem man nach dem Tod Denkmäler widmet.
Tristano è un eroe è un eroe nazionale
della resistenza,
ha combattuto contro i nazisti, ha una croce di guerra, è un eroe. Quegli eroi che appunto si mettono sul piedestallo come monumento nelle piazze. Lui però è ancora vivo, non è ancora di bronzo. E forse rifiuta di diventare di bronzo anche perché desidera raccontare la sua vita e non quella che è già, diciamo così, confezionata.
Tristano ist noch am Leben, erklärt Sabuki. Vielleicht auch weil er kein Denkmal haben will, bevor er sein wahres Leben erzählt hat. Nicht die geschönte, zugerichtete Biografie. Doch der Tod steht vor ihm. Von Wundbrand zerfressen, nur noch mit Morphium sein Krankenlager ertragend, betreut von einer gleichfalls älteren Deutschen, die nur La Frau heißt, und Tristano seit Kindsbeinen zu begleiten scheint, dies ist seine Lage im August 99, als er in sein toskanisches Landhaus einen Schriftsteller zu sich ruft. Dieser Autor hat eine biografische Erzählung über einen Helden geschrieben, in dem sich Tristano wiedererkennt.
L'ipotetico scrittore che lo va ad ascoltare è l'autore di un romanzo, di un racconto, di una biografia romanzata, di un eroe nel quale Tristano si riconosce. Ecco, lui è servito di esempio a uno scrittore. Allora lo chiama e gli dice: ascoltami per un mese, finché durerò più o meno, perché io ho una cancrena in una gamba, sto morendo, sto prendendo la morfina, e tu se mi ascolti con pazienza, io ti racconterò la mia vera vita, dice lui.
Ich werde dir jetzt mein wahres Leben erzählen, sagt Tristano zum Schriftsteller, und du sollst bloß zuhören und nachher schreiben. Doch ob das so geschieht, das bleibt offen. Denn was ist es, was wir nun lesen? Ist es die Stimme von Tristano oder das, was der Schriftsteller davon notiert, eventuell bearbeitet hat? Der Schriftsteller nämlich bleibt durchgängig stumm. Vielleicht halluziniert ihn Tristano nur und er führt im Grunde nur ein langes Selbstgespräch mit sich. Natürlich folgt Tristanos Reden auch nicht der Chronologie, sondern die Erinnerungen und Erklärungen zu Episoden seines Lebens, teils unerbittlich seck, teils opulent, poetisch und sinnlich erzählt, sie gehen kreuz und quer durch die Zeiten. Sie wechseln ab mit Träumen und Albträumen, sowie mit Abschweifungen und Reflexionen. Reflexionen zu Tod, Geschichte, Metaphysik. Dabei sind es die zahllosen, jeweils mit drei Pünktchen angezeigten Pausen, welche den Text strukturieren. Sie markieren die Zäsuren im Gang der Erzählung, im Denken Tristanos. Und sie öffnen den Lesenden jeweils weite Räume für eigene Assoziation und Imagination. So liest sich dieser Text dicht und kompakt und zugleich vieldeutig, oft rätselhaft. Nicht zufällig hat Antonio Tabucchi eine Zeile von Paul Celan seinem Buch als Motto vorangestellt. Sie lautet: Wer zeugt für den Zeugen? Und diese Zweifel an der eigenen Rolle, die Ambivalenz Tristanos gegenüber seinem eigenen Unterfangen, das kommt schon auf der vierten Seite zum Ausdruck. Der Autor und Deutsch Hans-Peter Müller-Drossart lesen diese Stelle.
Ti devo confessare una cosa. Dopo che ti avevo chiamato, mi sono pentito di averti chiamato. Non so bene perché, forse perché non credo nella scrittura. La scrittura falsa tutto. Voi scrittori siete dei falsari.
Kaum hatte ich dich rufen lassen, habe ich es bereut. Ich weiß nicht recht warum. Vielleicht weil ich nicht an das geschriebene Wort glaube. Das geschriebene Wort verfälscht alles. Ihr Schriftsteller seid Fälscher. Oder vielleicht weil man das Leben ins Grab mitnehmen muss. Ich meine, das wirkliche Leben, das Innenleben. Es reicht, wenn man den anderen das Leben, das man nach außen hinführt, hinterlässt. Das ist ja offensichtlich genug. Trotzdem habe ich Lust zu schreiben, beziehungsweise zu sprechen. Mit Hilfe eines Mittelsmannes zu schreiben. Du schreibst, aber es geht um mich. Merkwürdig, nicht wahr?
E invece ho voglia di scrivere, cioè parlare. Scrivere per interposta persona. Chi scrive sei tu. Però sono io. Strano, no?
Hans-Peter Müller-Drossart und Antonio Tabucchi mit einem ersten Ausschnitt aus Tristano stirbt. Zu diesem Projekt gehört ein weiteres Paradox. Tristano, der erzählt und dem der Schriftsteller sein Ohr leiht, ist eigentlich der Auffassung, das Leben lasse sich nicht erzählen, man müsse es nur einfach leben. Und doch ist das Buch, das jetzt vor uns liegt, offenkundig die Erzählung eines Lebens.
In realtà Tristano... Lui stesso, questo è un monologo, parla solo lui, c'è uno scrittore che lo ascolta, un ipotetico scrittore che però non dice una parola, è solo un orecchio e Tristano è la voce. E secondo Tristano una vita non si racconta, si vive,
solo si vive.
Si vive soltanto. Però naturalmente il discorso del libro è paradossale, perché l'affermazione principale del libro è che la vita non si può raccontare, ma solo vivere. Però in realtà questo è il racconto di una vita.
Ob Tristano tatsächlich dem Schriftsteller erzählt und ob dieser überhaupt da ist, wir wissen es wie gesagt nicht. Antonio Tabucchi zufolge ist das Ganze vielleicht nur ein Selbstgespräch, der Schriftsteller erfunden, als Vorgabe für ihn, den Verfasser des Romans. Sei es drum. Tristanos Erzählung hat jedenfalls ein Ziel, erklärt Tabucchi, nämlich herauszufinden, was sein Leben für einen Sinn gehabt hat.
Secondo me Tristano non racconta allo scrittore, poi non si sa se c'è lo scrittore, perché non si manifesta mai, forse racconta a se stesso.
Un soliloquio.
È un soliloquio, forse. Lo scrittore se lo inventa lui, sostanzialmente. O l'ho inventato io che ho scritto, non lo so, perché c'è una terza persona dietro a tutto questo. Ci sono anch'io, insomma. Ad ogni modo credo che il suo racconto abbia uno scopo, capire il senso di una vita. Lui vuol capire che senso ha avuto la sua vita. Probabilmente racconta per capire il senso.
Wahrscheinlich präzisiert Antonio Tabucchi den Fokus von Tristano Amore. Wahrscheinlich erzählt Tristano, um den Sinn seines Lebens zu verstehen. Nun, Tristanos Leben war, wie gehört, stark geprägt von der italienischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Die Resistenza, erinnert Tabucchi dabei, war uneinheitlich. Neben kommunistischen Partisanen gab es katholischen Widerstand und unabhängige Demokraten. Zu ihnen gehörte Tristan. Er hat für die Demokratie gekämpft, zählt zu jenen, welche Italien damals die Demokratie geschenkt hat.
Tristano ha combattuto per la democrazia, per quella che noi chiamiamo oggi la democrazia, per quella che è la nostra democrazia. Lui è uno di quelle persone che ci ha regalato la democrazia che noi stiamo vivendo. Però nello stesso tempo lui sta esaminando che cosa è diventata la democrazia oggi, non più quella che lui pensava. Anche lui aveva delle illusioni. E allora con molta amarezza, ecco, però con un certo senso probabilmente anche di realismo, si chiede se è valso la pena battersi per la democrazia che è diventata questa democrazia che abbiamo oggi.
Nun, was ist aus dieser Demokratie, für die Tristano sein Leben riskiert hatte, bis heute geworden? Mit viel Bitterkeit, aber auch mit unverkennbarem Realitätssinn prüft der Sterbende seine einzigen Illusionen und fragt sich am Ende des Lebens, ob sein Kampf die Mühe wert war. Dies ist das Kernthema des Buches. Ein Buch, das freilich eine Fülle weiterer Motive und Themenstränge kennt und neben insistierend reflektierenden Abschnitten auch viele brillante Erzählpassagen aufweist. Sie handeln von Krieg und Schmerz und Tod, von Liebe und Verrat, wie jetzt ein weiteres Lesebeispiel illustrieren soll. Es schildert die Anfangsszene, wo der als junger italienischer Soldat und Besatzer nach Griechenland verschickte Tristano eben die Seiten wechselt, seine Uniform wegwirft und mit einer spontanen Tat, als Bühnenarbeiter der Geschichte, wie Tabucchi schreibt, eine Revolte auslöst, nachdem er sich im Café Nion auf der Placca eben noch mit einem griechischen Soldaten über etwas so Kriegsfernes wie die Musik Schuberts unterhalten hat, über das Klavier Impromptu Opus 142 mit dem Rosamunde-Motiv, von dem der Grieche sagt, es sei so melancholisch, dass sich das Herz wie belagert fühle, und es vermittle eine Vorstellung vom Leben unter der Besatzung. Und dann schreibt Tabucchi.
E a quel punto, dal fondo della piazza, sbucò un ragazzo che reggeva una vecchia bicicletta per il manubrio. Era un ragazzino magro, poco più di un bambino, infagottato in un cappottone militare che strusciava per terra. Con uno spago portava appesa al collo la sua gamella di alluminio. Vide i tedeschi che sorvegliavano la gente in fila e cominciò a fischiare l'aria di una canzone. Era la canzone di quelli che si erano dati alla macchia, con un ritornello lento e grave che il ragazzo fischiando rendeva quasi allegro, come una marcetta.
Und in diesem Augenblick tauchte ganz hinten auf dem Platz ein Junge auf, der ein altes Fahrrad schob. Es war ein dünner Junge, fast noch ein Kind. Er steckte in einem schweren Militärmantel, der am Boden schleifte. Mit einer Schnur hatte er sein Essgeschirr aus Aluminium um den Hals gebunden, und als er die Deutschen sah, die die Leute bewachten, die sich anstellten, begann er, die Melodie eines Liedes zu pfeifen, das Lied derer, die zu den Partisanen gegangen waren, mit einem langsamen und feierlichen Refrain, der aus seinem Mund jedoch beinahe fröhlich klang, wie ein Marsch. Ein Deutscher kam ihm entgegen und richtete die Maschinenpistole auf ihn. Aber der Junge blieb nicht stehen, sondern ging kühn weiter, als ob es sich um ein Spiel handelte, mit spöttischem Gesichtsausdruck. Alle schauten. Alle wussten, was gleich passieren würde. Aber keiner rührte sich vom Fleck. Keiner machte eine Bewegung, wie gebannt von einem Zauber. Als das Magazin mit einem metallischen Geräusch einrastete, klang es, als würde ein Stein auf das Pflaster fallen. Der Soldat schoss, und der Junge fiel zu Boden, ohne das Fahrrad loszulassen. Und da trat eine alte Frau aus der Reihe, machte einen Schritt nach vorn, und ihre Stimme durchbrach das eisige Schweigen in der Plaka. Sie schrie ein Schimpfwort. Tristano erkannte es. Es war ein uralter Fluch, der ewige Verdammnis heraufbeschwor. Die Deutschen unter den Arkaden hörten ihn und erkannten ihn nicht am Wortlaut, sondern am Tonfall. Der Soldat zielte und schoss noch einmal. Der Körper der Frau fiel aufs Pflaster, eine schwarz gekleidete Gestalt, die im Todeskampf mit den Armen um sich schlug. Und Tristano setzte dem Deutschen das Gewehr an die Brust, das er aufgrund einer himmlischen Fügung oder vielmehr einer dienstlichen Fügung trug, denn es war eine Dienstwaffe, und legte ihn um.
Il rumore metallico del caricatore sembrò quello di un sasso sul selciato. Il soldato sparò e il ragazzino si afflosciò per terra con la bicicletta addosso. E allora una vecchia uscì dalla fila, fece un passo e la sua voce forò il silenzio ghiacciato di placa e gridò un'ingiuria. Tristano la riconobbe, era una maledizione antica che prevedeva una maledizione eterna. I tedeschi lungo il portico la sentirono e non la riconobbero dalle parole, la riconobbero dal timbro. Il soldato prese la mira e sparò ancora. Il corpo della donna si accasciò sul selciato, una figura vestita di nero che sbatteva le braccia nell'agonia, e Tristano, come per un dono divino, anzi, come per un dono d'ordinanza, perché aveva il moschetto d'ordinanza, puntò il tedesco al petto e lo fece secco.
Hans-Peter Müller-Drossart und der Autor lasen aus den Anfangszeiten von Antoni Tabucchis Tristano stirbt. Eine junge Schöne, Daphne, versteckt Tristano anschließend, verhilft ihm zur Flucht aus Griechenland, zurück nach Italien, und dort schließt er sich den Partisanen an, verstrickt sich in weitere Liebensgeschichten und wird schließlich eben zum Helden. Das ist farbig und konzis beschrieben, dabei nicht frei von Klischees. Ja, zwangsläufig, meint der Autor, denn der Schriftsteller, der Tristanos Lebensbericht aufzeichnet, kann kaum anders als in Klischees berichten, denn er hat den Krieg nicht selbst erlebt.
Lo scrittore, quando scriverà il racconto di Tristano, non può fare altro che scrivere dei cliché della vita di Tristano, perché Tristano quelli li ha vissuti veramente, lui non li ha vissuti. La memoria di quegli istanti viene da ciò che noi abbiamo visto della guerra. E noi che cosa abbiamo visto della guerra? Abbiamo visto i film di guerra, abbiamo visto delle fotografie. Inevitabilmente per noi sono dei cliché.
Was haben wir, die ihn nicht erlebt haben, vom Krieg gesehen? Filme, Fotografien. Unausweichlich wird unser Bild ein Klischee. Ganz anders wäre es, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel im Irak wären. Überdies, ergänzt Tabucchi nachdenklich, Klischee ist ein fotografischer Begriff.
Ma il cliché è un termine fotografico. Perché noi abbiamo visto delle fotografie. Se fossimo veramente in questo momento in Iraq, per esempio, a sparare delle pallottole vere e a ricevere delle pallottole vere, chi ci fotografa forse fa un cliché della guerra, ma noi che lo stiamo facendo, la guerra, non siamo un cliché.
Für jene, die wirklich im Krieg stehen, mit scharfer Munition schießen und auf die geschossen wird, für sie ist der Krieg kein Klischee, auch wenn die Bilder, welche die Fotografen davon machen, nichts anderes sein mögen. Die Schlüsselszene in Tristanos Leben, deren Fakten klarer scheinen als die Hintergründe dazu, resümiert Antonia Tabucchi wie folgt. Tristano hat als Partisan ganz allein eine größere Abteilung von Nazis vernichtet. Er hatte ihn im Morgengrauen vor einem Bauernhaus aufgelauert, indem sie eben ihrerseits einen lange gesuchten kommunistischen Kommandanten einer Partisanengruppe umgebracht hatten. Warum Tristano, der eigentlich einen ganz anderen Auftrag hatte, dort gerade zur Stelle war, bleibt ebenso unklar wie die Präsenz seiner Frau, welche Tristano geliebt hat und die jetzt mit den Deutschen aus dem Haus tritt, obwohl auch sie ganz woanders sein sollte.
Tristano ha sterminato un plotone di nazisti e li ha aspettati perché i nazisti sono andati a cercare il capo dei partigiani. Però noi sappiamo che lui doveva essere in una missione quella notte, invece è lì e non capiamo perché è lì. C'è anche una donna
che non dovrebbe essere lì,
anche lei dovrebbe essere in missione. E la donna esce dal casolare da cui escono i tedeschi dopo aver ucciso il comandante dei partigiani. Il comandante dei partigiani, lo apprendiamo durante il libro, è un comunista, un vero marxista, e probabilmente ha dei dissidi, dei conflitti ideologici con Tristano. Noi sappiamo anche che i partigiani italiani si sono sparati addosso, molte volte hanno sparato ai nazisti, ma poi si sono sparati anche fra di loro.
Die Partisanen, wir wissen es, haben nicht nur auf die Nazis, sondern mitunter auch aufeinander geschossen. Denn, so Tabucchi, das war damals nicht nur ein Kampf gegen die deutschen Besatzer, sondern auch ein Bürgerkrieg um die Zukunft Italiens.
C'è stata anche una guerra civile in Italia, oltre che una guerra contro l'occupante. Poi noi tendiamo a semplificare le guerre, ma sono complicate, come il cancro, non viene da una sola causa e ha molti aspetti.
Kriege haben viele Aspekte und viele Gründe, wie der Krebs. Wir neigen stets zur Simplifizierung des Komplizierten, sagt Tabucchi. Heldentaten enden meistens scheiße, sagt Tristan im Buch auch einmal. Und er weiß weiter, ein Held zu werden ist eine Sache von Millimetern, nämlich ob man mit seiner Waffe trifft oder ob der Gegner einem zuvorkommt. Was als heroische Episode fürs Schulbuch zu schlicht daherkommt, Tristanos tapfere Tötung einer massiven Überzahl von Gegnern, das präsentiert sich ihm selbst weit komplexer. Wurden die Deutschen bewusst in die Falle gelockt, damit man mit dem Opfer des einen Partisanenchefs 50 Deutsche aufs Mal erledigen konnte? Verrat aus numerischem Kalkül also? Oder bildet ein ideologischer Dissens den Hintergrund, weil Tristano nicht auf Seiten der Marxisten kämpfte? Schließlich kann auch Eifersucht im Spiel gewesen sein wegen jener Frau, die mit den Deutschen aus dem Haus kommt und einst Tristanos Geliebte war.
La donna esce da quel casolare, ma è anche l'amante di Tristano. E dunque lui potrebbe aver agito anche per gelosia nei confronti del comandante. Ma questo non toglie che sia eroe lo stesso, perché i 50 nazisti li ha comunque uccisi.
Welche Version auch die wahre sein mag, Tristano bleibt der Held, denn die 50 Deutschen hat fraglos getötet. Wir begegnen uns, das ist die Botschaft Tabuckis gegenüber aller planen Geschichtsdeutung, wir bewegen uns auf der Ebene pluraler Wahrheit.
Diciamo che siamo in ambiente della pluriverità. Ecco, la verità è plurale. Come noi sappiamo, peraltro, anche non è una scoperta mia. La menzogna è unica, ecco. Ma ci sono tante verità.
Es gibt so viele Wahrheiten. Die Lüge ist immer einzig, meint Tabucchi. Wahrheiten gibt es immer mehr als eine. Das ist keine Entdeckung von mir. Und er fährt fort, der Verrat verseucht natürlich. Tristano sagt zwar in seinem Monolog nie, er sei ein Verräter gewesen. Umgekehrt ist er selber zweifelsfrei verraten worden von Marilyn, einer Geliebten aus der US-Armee. Sie hat ihn aus politischen Motiven verraten. Vielleicht ist er also ein verratener Verräter, spekuliert der Autor listig.
Tradire contamina, naturalmente. Tristano lo spiega bene. Però lui non dice mai di essere un traditore. Però sa di essere tradito a sua volta. E quindi lui forse è un traditore tradito, come ci sono le spie spiate. Ma mi sembra un po' una, molte volte, una situazione che appartiene alla condizione umana, è vero?
Verratene Verräter, ausspionierte Spione, das gehört ein bisschen zur condition humaine, meint Antonio Tabucchi. Die Geschichte ist eine eisige Kreatur, heißt es auch einmal, und der Autor zeichnet ein düsteres Geschichtsbild, inspiriert vom mehrfach, ohne direkte Namensnennung, zitierten Walter Benjamin, wie das Buch ohnehin von literarischen Anspielungen und impliziten Verweisen wimmelt. Adorno und Voltaire sind dabei ebenso vertreten wie Brecht, Joyce oder Hemingway. Walter Benjamin, unterstreicht Tabucchi, sei derjenige, der, zusammen mit Hannah Arendt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts wirklich verstanden habe.
Benjamin è il è colui che ha capito la storia nel Novecento. Dopo di lui l'ha capita Hannah Arendt. Ecco, allora sono i due grandi che hanno capito veramente il significato della storia, perché gli storici poi non capiscono la storia, gli storici fanno la storia, la scrivono, è necessario i filosofi della storia.
Um zu verstehen, braucht es Geschichtsphilosophen. Die Historiker verstehen nichts. Sie machen, sie schreiben die Geschichte. Deren Sinn haben die beiden Großen, Benjamin und Arendt, verstanden, sagt Tabucchi. Der bisherige Gesprächsverlauf hat es gezeigt, Tristan und Moore ist ein sehr vielschichtiges Buch, motiv- und themenreich, unterbrochen oft von Abschweifungen, Anekdoten und aphoristischer Deutung, eine anspruchsvolle Lektüre, aufgelockert immer wieder durch narrative Juwelen. Tabucchi vergleicht sein Schreiben lächelnd mit der Zubereitung einer guten Apfeltorte. Damit diese gelingt, braucht es unterschiedlichste Zutaten, nicht nur Äpfel, auch Zucker, Butter, Mehl und so weiter. Und desgleichen, so der Autor, setzt sich auch gute Literatur aus vielerlei Ingredienzen zusammen.
La scrittura, nella scrittura ci sta tutto, perché, guardi, io abbasso il livello. Se lei vuol fare una buona torta di mele, non può usare solo le mele. Deve usare anche lo zucchero, il burro e la farina. Gli ingredienti sono tanti. Poi viene la torta. Non pretendo niente di meglio che il mio sia una torta, il mio libro. Ma a me piacciono le torte. Con un ingrediente unico non si fa un libro. Si fa un pamphlet, si fa qualcos'altro. La letteratura è fatta di molteplici elementi. E soprattutto è fatta di parole. Senza le parole non si fa la letteratura. Fatta di parole.
Literatur ist natürlich vor allem aus Worten gemacht, aber eben aus vielfältigsten. Ich mag gute, aus vielerlei Zutaten gemischte Torten, erklärt Tabucchi. Gab es für die Figur des Tristano ein reales Vorbild? Im weiteren Sinne schon, antwortet der Autor, ein Freund meines Vaters, aber das war nur ein erstes Modell, der Rest besorgte dann meine Imagination. Wir Schriftsteller sind eine Art Dr. Mabuse und kreieren Frankensteins.
In maniera lontana, sì. Un amico di mio padre, ma soltanto come modello, naturalmente. E poi la mia immaginazione ha fatto il resto, perché ho trasformato in romanzesco, in letteratura, ciò che era un modello umano. Gli scrittori sono come il dottor Mabuse, fanno dei Frankenstein, prendono la testa di un uomo, la mettono sul cuore di un altro, e sullo spirito di un altro, e creano i loro personaggi così.
Meine Figuren sind immer aus Anteilen verschiedenster Personen zusammengesetzt, sagt Tabucchi. Das gilt gewiss auch für die stattliche Anzahl eindrücklicher Frauengestalten, die in Tristanos Leben eine Rolle spielen. Die deutsche La Frau, die griechische Daphne, die amerikanische Marilyn, die nach neapolitanischem Brauch Gualiona genannte Italienerin, welche die deutsche Übersetzung höchst ungeschickt als Mädel wiedergibt. Davon, wie auch von einer ganzen Reihe weiterer Fehlgriffe der insgesamt korrekten Übersetzung, zeigt sich Antonio Tabucchi wenig erbaut. Kein Wunder, denn, wie er dem staunenden Gast erklärt, wurde diese Übersetzung ohne jede Rücksprache seitens des Verlags mit dem Autor herausgebracht. Tja, Sie haben dieses Buch ein wenig auf die leichte Schulter genommen, registriert der Autor an die Adresse des Hansa Verlags mit einem flüchtigen Lächeln und er fügt illusionslos hinzu, Schriftsteller, welche die Sprache wirklich benutzen, darin graben, solche Autoren interessieren derzeit weniger.
Lo hanno preso un po' alla leggera questo libro. E gli interessa meno gli scrittori che usano la lingua, le scavano nella lingua, eccetera. Non siamo più di moda noi scrittori così. Passato un po' della nostra epoca.
Subtile Spracharbeit scheint nicht mehr so gefragt. Wir sind nicht mehr Mode. Unsere Epoche scheint vorbei, merkt Antonio Tabucchi halb wehmütig, halb kokett an. Die dem Autor zufolge im Grunde wichtigste Frau in Tristanos Leben ist die stets unsichtbar bleibende Deutsche in seinem Haus, eben La Frau.
La Frau, in fondo, senza mai apparire, perché è sempre rammentata, è una delle donne più importanti della sua vita. È la figura femminile nel senso completo, perché in fondo è anche la nutrice, sì. È anche la, che lo cura, che l'ha sempre accompagnato fin da giovane, di cui forse lui è stato innamorato davvero quando era ragazzo e di cui lei era innamorata, ma per timidezza, per differenze sociali, eccetera, non hanno mai... È allo stesso tempo la nutrice e la morte, è una figura femminile estremamente complessa, la Frau.
La Frau ist Amme, Ernährerin, Pflegerin und Begleiterin in den Tod, eine extrem komplexe weibliche Figur. Wahrscheinlich waren sie von Jugend auf einander nahe, womöglich ineinander verliebt, aber aus Schüchternheit und wegen der sozialen Kluft nicht zusammengekommen, spekuliert Tabuki. Ja, es sind durchwegs derart mehrschichtige Figuren, mit denen dieser Autor Beziehungsgeflechte spinnt und die Fantasien der Lesenden bald hierhin, bald dorthin lenkt und gerne Variationen und Varianten anbietet. Die raffinierte Erzähltechnik dieses Autors ist klar an der klassischen Moderne orientiert. Die Moderne, erklärt Tabuki, ist für mich die einzig mögliche Weise zu erzählen. Jedenfalls bestimmt nicht die Art des 19. Jahrhunderts mit einem allwissenden Erzähler, so wie sie heute die amerikanischen Bestseller-Autoren pflegen. Das interessiert mich nicht.
È veramente per me la modernità, è l'unica possibilità di raccontare. Certo, non nella maniera ottocentesca, onnisciente, onnivora e diciamo così fissa, monotematica, che adesso appartiene ai bestseller americani, insomma, non mi interessa.
Tristan und Wurre ist natürlich auch ein Buch über das Sterben und über den Tod. Und dieses Motiv behandelt Tabuki mit einer heiteren Melancholie, schwerelos tiefgründig. Tristanos durch Morphium gelinderte Agonie ist von einer stupenden Luzidität begleitet und beinahe beiläufig entwirft der Autor hier eine hübsche kleine Theorie vom Tod als bloßer Verzauberung der geliebten und entschwundenen Menschen. Das Leben verlängert sich im Gedächtnis der Zurückgebliebenen.
La vita si prolunga nella memoria di ciascuno di noi, se noi abbiamo avuto una persona che amiamo molto. Per noi non è morta, non è mai completamente morta. Amare una persona, ma amarla tanto, 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 è una maniera di diminuire la morte, se così posso dire, e mantenerla incantata dentro di noi.
Es mindert den Schmerz des Todes, wenn wir uns die so sehr geliebten Wesen in einer Art Verzauberung in uns drinnen denken. Der Totenkult, wie ihn in unterschiedlichsten Formen sämtliche Kulturen kennen, ist meist ein Versuch, die Toten wiederzubeleben.
Il culto dei morti, in qualche modo, che ciascuno poi esplicita o manifesta, ogni cultura in maniera diversa, è una maniera di far rivivere. E allora dove lo teniamo nel frattempo? Dove lo abbiamo messo il nostro morto? Lo abbiamo messo nel cassetto dove teniamo i calzini? Oppure nell'armadio della cucina dove teniamo il cioccolato? Da qualche parte lo abbiamo messo. Poi ogni tanto andiamo lì, lo riprendiamo e lo portiamo a spasso con noi, insomma. Lo abbiamo lasciato incantato da qualche parte. Però c'è, probabilmente.
Irgendwo ist er wahrscheinlich, unser Toter. Wo haben wir ihn in der Zwischenzeit gelassen? So fantasiert Antonio Tabucchi schalkhaft und seriös zugleich. Ist er im Küchenschrank, wo wir die Schokolade aufbewahren, oder in der Schublade mit den Socken? Irgendwo haben wir ihn verzaubert gelassen, und dort können wir ihn wieder hervorholen. Wenn er dem Tod in diesem Buch viel Raum gibt, erklärt Tabuki, dann vielleicht unbewusst auch aus dem Wunsch heraus, dieses allseits verdrängte Thema in einer Welt aufzugreifen, die zwar voller Leichen ist, in der vom Tod jedoch nicht geredet wird.
Forse, non so, inconsapevole, desiderio di parlare della morte in questo mondo in cui della morte non si parla più. Però intanto nel frattempo siamo pieni di cadaveri. Se lei accende la televisione vede cadaveri dappertutto. I cadaveri ci sono, abbiamo tonnellate di cadaveri, ma la morte come concetto non c'è più. È molto strano questo.
Schalten wir den Fernseher ein, sehen wir zwar Tonnen von Leichen, aber der Tod als Begriff kommt nicht mehr vor, charakterisiert Tabuki unsere seltsame Gegenwart. In Tristano stirbt, hat es eine wunderbare Passage über das Todesritual der Elefanten, ein Beispiel für die wie beiläufig hingetupfte große Erzählkunst dieses Autors. Er selbst und auf Deutsch Hans-Peter Müller-Drossart lesen diese Passage.
Fra tutti i riti funebri che le creature di questo mondo hanno escogitato, ho sempre ammirato quello degli elefanti. Hanno una strana maniera di morire, lo conosci? Quando un elefante sente che è arrivata la sua ultima ora, si allontana dal branco. Ma non va da solo, sceglie un compagno che vada con lui e partono. Cominciano a camminare nella savana, spesso al trotto. Dipende dall'urgenza del moribondo. E vanno,
magari... Von allen Begräbnisritualen, die sich die Lebewesen auf dieser Welt einfallen haben lassen, habe ich immer das der Elefanten am meisten bewundert. Sie haben eine merkwürdige Art zu sterben. Hast du schon einmal davon gehört? Wenn ein Elefant spürt, dass seine Stunde gekommen ist, entfernt er sich von der Herde, aber er geht nicht allein. Er sucht sich einen Gefährten aus, der ihn begleitet, und sie marschieren los. Sie durchqueren die Savanne, meistens im Trott, je nachdem, wie eilig es der Sterbende hat, und sie gehen und gehen, unter Umständen kilometerweit, bis der Todgeweihte den Platz gefunden hat, an dem er sterben möchte. Er geht ein paar Mal im Kreis, weil er weiß, dass der Augenblick zu sterben gekommen ist. Er trägt den Tod in sich, hat jedoch das Bedürfnis, ihm an einem bestimmten Ort gegenüberzutreten, als ob es sich um eine Verabredung handelte, als ob er dem Tod außerhalb seiner selbst ins Antlitz blicken und zu ihm sagen wollte, »Guten Tag, Gevatter Tod, da bin ich.« Natürlich handelt es sich um einen imaginären Kreis, der ihm jedoch dazu dient, den Tod geografisch festzulegen, sofern man so sagen kann. Und diesen Kreis darf nur er betreten, denn der Tod ist etwas Privates, etwas sehr Privates, und niemand außer dem Sterbenden darf ihn betreten. Und dann sagt er zu seinem Gefährten, er möge ihn allein lassen. Adieu und vielen Dank. Und der andere kehrt zur Herde zurück.
La morte se la porta dentro, ma ha bisogno di collocarla nello spazio, come se si trattasse di un appuntamento. Come se desiderasse guardare la morte in faccia, fuori da lui, e le dicesse «Buongiorno, signora morte, sono arrivato». Il suo è un circolo immaginario, naturalmente, ma gli serve per geografizzare la morte, se posso dire così. E in quel cerchio ci può entrare solo lui, perché la morte è un fatto privato, molto privato, e non ci può entrare nessuno oltre a chi sta morendo. E a quel punto dice al compagno di lasciarlo, addio e tante grazie. E quello ritorna al branco.
Antonio Tabucchi und Hans-Peter Müller-Drossart lasen. Nicht der Tod ist für Tabucchi im Übrigen ein Mysterium, sondern die Existenz des Lebendigen schlechthin. Nicht das Verschwinden, das Nichts ist ein Rätsel, sagt er, sondern dass wir da sind, dass wir hier einander begegnen, das ist zumindest geheimnisvoll. Zumindest einzigartig, sagt auch Tristano. Und sein Schöpfer spinnt diesen Gedanken in die unmittelbare Gegenwart unseres Radiogesprächs zart weiter. Dass Sie und ich gerade jetzt hier sind, sagt er zum Befrager, dass in der riesigen Welt unter den Milliarden Menschen im Grunde purer Zufall, ein Beruf, den der eine, ein anderer, den der zweite ausübt, uns in diesem Augenblick zusammengeführt hat und dass wir jetzt miteinander sprechen, dies ist für mich schon geheimnisvoll.
Ma scomparire non è un mistero. Il nulla non è un mistero, il niente, il non esistente non è un mistero. Io credo che sia un grande mistero ciò che esiste. E quindi, anche quando Tristano dice il fatto che io e lei in questo momento siamo qui e stiamo parlando, è molto misterioso tutto questo, o perlomeno è singolare, dice Tristano. Ma anch'io adesso trovo singolare che io e lei in questo momento stiamo qui e stiamo parlando. Perché è una singolarità veramente grande, se ci pensiamo. A questo mondo siamo miliardi. Il mondo è enorme, geograficamente siamo distanti. E per un puro caso di intreccio di cose, perché lei fa un certo mestiere, io ne faccio un altro, c'è stato un libro, noi in questo momento siamo in un preciso punto dello spazio e stiamo parlando. Ha qualcosa di singolare questo, è un po' misterioso.
Thank you.
Sie hören die Passage 2, heute mit dem italienischen Schriftsteller Antonio Tabucchi. Maria João Pires spielte das Rosamunde-Thema aus dem Schubert Impromptu Nummer 3 in B-Dur, Opus 142. Im letzten Teil unseres Gesprächs geht es um die Reaktionen auf seinen Roman Tristano stirbt, die Reaktionen in Italien und um des Autors Einschätzung der politischen und kulturellen Lage seines Landes. Dieses Buch, berichtet Tabucchi, hat in Italien viele bösartige Kritik und Schmähungen auf sich gezogen. Warum das? Nun, weil das heutige Italien glauben machen möchte, das 20. Jahrhundert sei rosig, heiter gewesen. Die Italiener vergessen, dass sie Faschisten waren.
Questo è un libro perché ha si è attirato molte ingiurie nell'Italia di oggi. Perché l'Italia di oggi vorrebbe quasi farci credere che il Novecento è stato un secolo roseo, allegro. Sa, e gli italiani si sono dimenticati di essere fascisti e adesso lo risuono con molta allegria, insomma. Anzi, sono usciti dei libri ultimamente in cui degli autori o pseudoautori rivendicano il loro sentimento fascista. Ne sono molto felici.
Jüngst, erklärt Tabucchi, sind in Italien Bücher von Autoren oder Pseudoautoren erschienen, welche ihre faschistischen Gefühle offen beteuern, gar glücklich darüber sind. Dieses Bekenntnis zum Faschismus tut weh. So hat die rechte Presse, und das sind in Italien heute 80%, mein Buch recht eigentlich niedergemacht, wobei sich das Blatt Il Foglio von Giulio Ferrara, einem Berater Berlusconis, besonders wild gebärdete.
E questa rivendicazione del fascismo è una cosa che brucia. Questo libro si è preso tante bastonate sulla testa dai giornali di destra, e i giornali di destra in Italia oggi sono l'80%, perché sono tutti di Berlusconi. C'è stato un giornale particolarmente feroce, quello diretto da Giuliano Ferrara, un consigliere di Berlusconi, molto vicino a Berlusconi. Il giornale si chiama Il Foglio e appartiene in grande parte alla moglie di Berlusconi, la signora Veronica.
Diese Zeitung Il Foglio, großenteils im Besitz von Berlusconis Gattin Veronique, hat Tristano Muore nicht weniger als 13 Artikel an 13 aufeinanderfolgenden Tagen gewidmet, um darauf einzuprügeln.
Questo foglio ha dedicato al mio libro 13 articoli consecutivi per 13 giorni, un articolo al giorno. Per bastonarlo, perché sì, non erano quelle che si chiamano le recensioni o critiche, erano soprattutto a base di ingiurie, di sberleffi, di ironie molto pesanti, di volgarità, come facevano i fascisti all'epoca, sì, con la stessa metodologia. Quindi questo è molto indicativo, credo.
Sehr bezeichnenderweise, so Tabucchi, brachten jene 13 Artikel keine Rezension des Buches, sondern in typisch faschistischer Tradition Beleidigungen, Verunglimpfungen, Vulgaritäten und so weiter. Auf meine fragende Feststellung, für Außenstehende sei schwer verständlich, wie lange dieses Land einen Berlusconi zu ertragen vermöge, erwidert der Autor, aber vielleicht ertragen die Leute ihn gar nicht, sondern sie selbst haben ihn hervorgebracht. Berlusconi ist made in Italy.
Ma forse agli italiani non lo sopportano, lo hanno prodotto. Secondo me è un made in Italy, è un prodotto italiano. I popoli a un certo punto producono quello che in fondo desiderano e sentono dentro di loro. Voglio dire che sicuramente, perlomeno Berlusconi e il popolo italiano si sono uniti, hanno fatto matrimonio. C'è stato un momento in cui si sono incontrati. C'è un momento in cui dei popoli hanno bisogno di un certo tipo di figura e quella arriva, e se non arriva se la inventano.
Es gibt historische Situationen, deutet Antonio Tabucchi, die in der Anfangsphase enge, fast eheähnliche Verbindung zwischen Silvio Berlusconi und vielen Italienern. Es gibt Momente, in denen die Völker herstellen, ja herbeiführen, was sie sich im Grunde wünschen. Situationen, in denen Völker einen bestimmten Typus eines Politikers brauchen, und wenn der nicht kommt, erfinden sie ihn. Und im Übrigen, fährt Tabucchi fort, es gibt so viele Berlusconis. Er ist ein Klonator, der seinesgleichen zu schaffen weiß.
Ci sono tanti Berlusconi. Berlusconi è un clonatore, ha questa capacità di clonare altri simili a se stessi. E probabilmente anche di influenzare gli italiani in una maniera così forte da poter. Ma non è tanto Berlusconi quanto il berlusconismo. C'era già un berlusconismo prima di Berlusconi. Berlusconi ha interpretato un ruolo.
Berlusconi hat vor allem eine Rolle interpretiert, sagt Tabucchi. Wichtiger als Berlusconi ist der Berlusconismo. Und den hat es schon vor ihm gegeben, erklärt er, und setzt zu einer düsteren Lektion in italienischer Nachkriegsgeschichte an. Sehen Sie, das Nachkriegsitalien hat seine Geschichte nie aufgearbeitet, im Gegensatz zu Deutschland. Deutschland hat es verstanden, sich einer strengsten Gewissensprüfung zu unterziehen und sich so von den Gespenstern der Vergangenheit zu befreien. Deutschland hat auch verstanden, sich zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten. Das war ein symbolisch sehr starker historischer Augenblick, als Willy Brandt in Warschau niederkniete. Jedoch, kein italienisches Staatsoberhaupt ist je irgendwo niedergekniet oder hat sich entschuldigt.
L'Italia del dopoguerra, vede, l'Italia che ha, al contrario della Germania, che ha saputo fare un esame di coscienza rigorosissimo e si è liberata dei propri fantasmi, ha saputo chiedere scusa anche, ha saputo chiedere perdono, che è un momento simbolico molto forte della storia. Quando Willy Brandt si inginocchia, lei capisce una cosa, sa che nessun capo dello Stato italiano si è mai inginocchiato davanti a niente. L'Italia ha commesso le atrocità peggiori. In Abissinia, in Libia, ha invaso la Grecia, in Albania, ha fatto tutto. Sembra che gli italiani siano i migliori del mondo oggi e lo siano sempre stati.
Italien, so Tabucchi temperamentvoll, hat im Krieg die schlimmsten Scheußlichkeiten begangen, die man sich denken kann. In Abessinien, Libyen, Albanien, Griechenland und so weiter. Bloß, rettet sich der Autor in purem Sarkasmus, die Italiener heute sind doch die Besten der Welt und sind es immer gewesen. Das geht noch weiter, sagt er. Es ist bei uns eine Art Wortverbindung entstanden, Italia brava gente, wir Italiener lauter brave Leute. Dank dieser Wendung haben Medien und politische Institutionen die Leute zum Glauben gebracht, dass beispielsweise im Faschismus gewiss alle anderen böse waren, aber die Italiener im Grunde gut gewesen seien. Mit den Juden, mit denen waren doch alle anderen böse, die Italiener jedoch haben sie, wenn es ging, angeblich gerettet.
Anzi, è nato una sorta di sintagma che si chiama italiani brava gente, grazie alla quale i media, le istituzioni, i politici hanno fatto credere che, per esempio, nel fascismo, sì, tutti gli altri erano cattivi, ma gli italiani in fondo erano buoni. Con gli ebrei tutti gli altri erano cattivi, ma gli italiani poi, se potevano, salvavano gli ebrei, se potevano non li mandavano alle camere a gas. Sa quanti ne hanno mandato le leggi razziali a Auschwitz? Ma questo gli italiani non lo riconoscono.
Dass Italien mit seinen Rassengesetzen die Juden in die Gaskammer nach Auschwitz geschickt hat, das anerkennen die Italiener nicht, empört sich Tabucchi. Der Minister Fini, aus der neofaschistischen Partei hervorgegangen, hat paradoxer und zynischerweise im Namen des italienischen Volkes in Israel um Verzeihung gebeten, wo er doch im Namen seiner Partei sich hätte entschuldigen sollen.
Ha chiesto scusa a nome del popolo italiano, che è il paradosso. Il ministro Fini, che è il discendente dei fascisti, è andato a Israele e naturalmente, cinicamente, per motivi politici, ha chiesto scusa a nome degli italiani, mentre doveva chiedere scusa a nome del partito da cui deriva. Quindi l'Italia non ha mai avuto una sorta di, come dire, non ha mai fatto una catarsi.
Italien hat also nie eine Art Läuterung, eine Katharsis durchgemacht, bilanziert Antonio Tabucchi schonungslos. Es gab auch keinen Nürnberger Prozess. Stattdessen wurden im allseitigen Perdonismo, dieser italienischen Krankheit, die alten faschistischen Kader und Machtträger rezykliert. Danach, skizziert der Autor die weitere Geschichte, folgten neofaschistische Bombenterror in den 60er und 70er Jahren und daraufhin die Brigate Rosse. Was war deren Ziel? Die Destabilisierung des Staates, der seinerseits in trüben Gewässern fischte. Dann kam Bettino Craxi mit seiner Korruption, ein weiterer Wegbereiter des Berlusconismo, und da stehen wir heute. Wie sieht Tabucchi, die Frage liegt nahe, die Situation in seinen beiden Wahlheimatländern Frankreich und Portugal? Oh, das ist tutta altra cosa, lautet die rasche Antwort. Frankreich hat eine mit der Rechts-, Portugal eine mit der Linksregierung und beide mit deren typischen Verwerfungen. Aber für beide gilt klipp und klar, Verfassung und Institutionen sind nicht in Gefahr. Wenn in Frankreich jemand die Verfassung verteidigt, so gewiss die Gaullisten. Und vergessen wir nicht, de Gaulle hat gegen die Nazis gekämpft, er ist als Befreier in Paris eingezogen.
Le costituzioni non sono in pericolo. Le istituzioni non sono in pericolo. Se in Francia c'è qualcuno che rispetta la République, sono proprio i gollisti. Ma non dimentichiamo che De Gaulle ha combattuto i nazisti e è entrato da liberatore a Parigi. Gli italiani hanno avuto solo i partigiani che si sono liberati, e qualche pezzo dell'esercito sabaudo. Ma Vittorio Emanuele III è fuggito in Egitto, non è andato a raccogliere, non è andato in Inghilterra, a Londra, per raccogliere i patrioti e liberare il proprio paese.
Der italienische König Vittorio Emanuele III. Unterstreicht Tabucchi den misslichen Unterschied zu Frankreich und de Gaulle, ist nach Ägypten geflüchtet und hat gar nichts unternommen, die Patrioten zu sammeln und das eigene Land zu befreien. Hier haben nur die Partisanen und kleine Teile des Sabaudo-Heeres gegen die Nazis gekämpft. Eine analoge Situation finden wir in Portugal. Die noch relativ junge, zwischen 1974 und 1976 entstandene Verfassung gilt als kostbarstes Gut.
Il Portogallo vive una situazione analoga, dove la Costituzione, fra l'altro giovane, perché nata nel 74, 75, 76, è un bene preziosissimo. Quindi io mi trovo così a vivere spesso in due paesi dove effettivamente ci si sente molto garantiti e dove la democrazia è ancora sana.
In Frankreich und Portugal, so Tabucchi, finde ich mich in zwei Ländern, wo die Verfassungsrechte garantiert sind und die Demokratie noch relativ gesund ist. Und in diesem Sinne fügt der Autor bei, in Frankreich mögen Autos in der Banlieue brennen, aber nicht die Verfassung, das ist sehr wichtig.
In questo senso, in Francia possono bruciare le automobili delle periferie, ma non brucia la Costituzione. Questo è molto importante. In Italia brucia la Costituzione, l'hanno già divorata.
In Italien dagegen brennt die Verfassung. Ja, sie haben sie eigentlich schon zerstört und vertilgt, erklärt Antonio Tabucchi, auch mit Blick auf all die jeweils mit bloßer, einfacher Parlamentsmehrheit beschlossenen Verfassungsänderungen oder die Mediengesetzgebung nach Berlusconis Gusto oder die jüngste Wahlrechtsreform. Zum Schluss kehren wir zur Literatur zurück. Zur Frage auch nach dem literarischen Klima und seinen Unterschieden in den drei Wohnländern dieses Autors. Natürlich, vorweg, nationale Vergleiche der Literaturen sind unpassend, denn die Literaturen sind längst transkulturell geworden. Eine Literatur gehört nie nur der Sprache, in der sie geschrieben ist. Mit Ausnahme wiederum Italiens sieht Antonio Tabucchi eine reiche und lebendige europäische Gegenwartsliteratur. In Frankreich jedenfalls wäre es undenkbar, dass das Buch eines Faschisten in allen Medien propagiert würde und in die Top Ten der meistverkauften Bücher aufstiege, wie eben in Italien geschehen. Frankreich kennt eine breite, von der rationalen Tradition geprägte, gepflegte und kultivierte Literatur und Portugal nicht anders.
Io vedo che in Francia comunque, come dire, sì, sarebbe impensabile che il libro di un fascista fosse propagandato da tutte le televisioni e raggiungesse il top ten. Ecco, c'è una letteratura media, colta, coltivata, fine, un po' intellettuale se lei vuole, però ecco, è una rientra nella tradizione francese,
sì, della parola,
dell'intrattenimento, della retorica, eccetera. E la stessa cosa succede in Portogallo. Ora non voglio stare a far nomi, ci sono scrittori migliori, peggiori, eccetera, però la letteratura anche, diciamo così, è portatrice di civiltà.
Ohne einzelne Namen zu nennen, natürlich gibt es immer und überall bessere und schlechtere, erklärt Tabucchi, ist die Literatur sowohl in Frankreich als auch in Portugal fraglos eine Trägerin von Kultur, welche unter anderem dazu beiträgt, ziviles Gleichgewicht und demokratische Kultur hochzuhalten. In Italien dagegen, und das ist sehr besorgniserregend, erklärt Antonio Tabucchi zum Schluss nochmals unmissverständlich und leidenschaftlich, in Italien ist die Literatur selber zuletzt zu einer Trägerin von Unkultur und Unziviliziertheit geworden.
In Italia, al di là di alcuni autori che sono ottimi, eccetera, eccetera, mi sto accorgendo che in realtà viene usata adesso la letteratura non più come portatrice di civiltà, ma come portatrice di inciviltà. E questo è molto preoccupante.
Antonio Tabucchi im Gespräch zum Gedenken an den großen italienischen Schriftsteller, der letzten Sonntag in seiner Wahlheimat Lissabon einem Krebsleiden erlag, wiederholten wir eine Passage 2 von Hans-Ulrich Probst, aufgenommen mit Antonio Tabucchi im Spätherbst 2005. Die Bücher von Antonio Tabucchi sind auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen, als Taschenbücher beim Verlag DTV.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.